Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Malte Hennig im Studio, guten Abend. Der Bundeskanzler ist auf Reise in Südostasien. Vor Beginn des G20-Gipfels in Indonesien am Dienstag war Olaf Scholz zu Gast in Vietnam. Bei seinem Besuch in der Sozialistischen Republik mit Einparteiensystem haben Beobachtende für den Bundeskanzler durchaus einen Balanceakt zwischen wirtschaftlichen Interessen und Fragen nach Menschenrechten vorausgesehen. Scholz hat dann heute in Hanoi eine klare Positionierung Vietnams zum Krieg in der Ukraine gefordert, indirekt auch wegen den eigenen Interessen des asiatischen Landes. Stefan Detjen ist bei der Reise des Bundeskanzlers mit dabei.
Nur eine Woche nach dem Besuch in Peking ist Olaf Scholz wieder in Asien. Ein Zeichen. Deutschland will seine Beziehungen in die indopazifischen Wachstumsregionen ausbauen, wirtschaftlich und politisch, auch da, wo es schwierig ist. In Hanoi wird der Kanzler mit sozialistischem Ritual empfangen. Kinder schwenken Winkelemente, Fähnchen in Schwarz-Rot-Gold und mit dem gelben Stern der Kommunistischen Partei Vietnams auf rotem Grund. Die KP hat Vietnam politisch fest im autoritären Griff. Ökonomisch aber haben die Kommunisten weiten Raum für eine marktwirtschaftliche Entwicklung gelassen. Pham Minh Chinh, der Ministerpräsident Vietnams, dankt dem Bundeskanzler für die deutsche Unterstützung beim wirtschaftlichen Aufschwung des Landes, der nach einer Unterbrechung durch Covid und strenge Abschottungs- und Quarantänemaßnahmen wieder Fahrt aufnimmt. Deutschland ist der größte Handelspartner Vietnams in Europa. Für knapp 10 Milliarden Euro wurden Waren, Schuhe und Textilien, Elektroartikel, Kaffee und Meeresfrüchte aus Vietnam nach Deutschland ausgeführt. In umgekehrter Richtung war es etwa die Hälfte. Das soll sich ändern. Ein Freihandelsabkommen mit der EU erleichtert das seit 2 Jahren. Der Ausbau der Handelsbeziehungen mit Vietnam ist Teil der Diversifizierungsstrategie, mit der Deutschland seine Abhängigkeit von China verringern will. Dass man es auch hier mit erheblichen politischen Differenzen zu tun hat, wird auch beim Besuch des Bundeskanzlers in Hanoi deutlich.
Wir haben natürlich auch offen über die Punkte gesprochen, bei denen wir unterschiedliche Auffassungen haben,
sagt Olaf Scholz bei einer gemeinsamen Pressebegegnung mit dem vietnamesischen Premierminister. Dazu gehörten die Lage der Menschenrechte, Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche Gruppen, etwa im Bereich des Umweltschutzes, und auch die politischen Stiftungen aus Deutschland hätten Schwierigkeiten in Vietnam, über die man gesprochen habe.
Wir setzen darauf, dass der Dialog und der Austausch über die ganz konkreten Fragestellungen auch konkrete Verbesserungen ermöglichen wird.
Thema natürlich auch in Hanoi, Sicherheitsfragen. Aus vietnamesischer Sicht Auseinandersetzungen mit China über Inseln und Atolle im südchinesischen Meer. Der russische Krieg gegen die Ukraine aus Sicht des Bundeskanzlers. Der vietnamesische Premier erwähnt Russland und die Ukraine nicht. Bei den Abstimmungen in den Vereinten Nationen nach dem russischen Überfall hatte sich Vietnam enthalten. Nur im Zusammenhang mit dem südchinesischen Meer, sagt Chin, Konflikte müssten friedlich gelöst werden. Olaf Scholz spricht das Thema Ukraine deutlich an und bemüht sich, zu überzeugen, dass es dabei nicht um einen europäischen Regionalkonflikt, sondern auch Interessen eines Landes wie Vietnam mit seinem mächtigen Nachbarn China gehe.
Von Vietnam wünschen wir uns deshalb auch klare Positionierung in dieser Frage. Es handelt sich bei dem russischen Angriffskrieg um einen Bruch des Völkerrechts mit gefährlicher Präzedenzwirkung. Kleine Länder können nicht mehr sicher sein von dem Verhalten ihrer größeren, mächtigeren Nachbarn.
Wie der Bundeskanzler ist auch US-Präsident Joe Biden gerade in Südostasien unterwegs. Er war zu Gast auf dem Treffen der ASEAN-Länder. ASEAN, das ist eine Vereinigung von südostasiatischen Staaten, die die wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenarbeit in den 10 Mitgliedsländern stärken will. Thailand, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Singapur gehören zu den Gründern des Bündnisses. Weitere Mitglieder sind zum Beispiel Vietnam und Kambodscha. In Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh hat seit Donnerstag ein viertägiges Treffen der ASEAN-Staaten mit weiteren Ländern stattgefunden, darunter die USA. Jennifer Johnston.
Die USA haben ihre Zusammenarbeit mit den ASEAN-Staaten auf eine neue Stufe gehoben und eine sogenannte umfassende strategische Partnerschaft vereinbart. So wollen sie den Einfluss Chinas in der Region zurückdrängen. China spielt sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch eine immer größere Rolle in Südostasien und im südchinesischen Meer. US-Präsident Joe Biden zeigte sich daher über die Beteiligung Chinas an einem Marinestützpunkt am Golf von Thailand besorgt. Kambodscha hat diesen wohl für mehr als 30 Jahre an China vermietet. Weitere große Themen des Gipfels waren der Krieg in der Ukraine, die Raketentests von Nordkorea und die Gewalt in Myanmar. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, die internationale Gemeinschaft habe als Ganzes versagt. Das Leiden des myanmarischen Volkes sei dramatisch. Die ASEAN-Staaten haben Myanmar zwar von ihrem diesjährigen Gipfeltreffen ausgeschlossen, würden sonst aber zu wenig gegen die Gewalt in ihrem Nachbarland tun. Beobachter hoffen, dass sich das mit dem neuen ASEAN-Vorsitzenden Indonesien ändert.
Während seiner Reise in Asien hat US-Präsident Joe Biden eine Nachricht erhalten, die ihn freut. Die Kongresswahlen in den USA sind für die Demokraten nicht so schlecht ausgegangen, wie von vielen befürchtet. Das wird immer konkreter. Eine rote Welle. So ist vorab getitelt worden, werde es geben bei den Zwischenwahlen, den Midterms. Einen klaren Sieg der Republikaner in beiden Kongresskammern für die Republikaner. So die Erwartung vor der Wahl. Im Senat, das ist inzwischen klar, werden die Blauen, die Demokraten, ihre Mehrheit behalten. Und auch im Repräsentantenhaus ist das Rennen um die Mehrheit noch eng. Ralf Borchert mit Einzelheiten.
Dass die Demokraten die knappe Mehrheit im US-Senat halten können, gilt als Erfolg für den Präsidenten.
This victory belongs to Joe Biden.
Dieser Sieg gehört Joe Biden, sagt etwa Elizabeth Warren, demokratische Senatorin aus Massachusetts, im Interview mit dem Fernsehsender NBC. Der Präsident selbst hat während seiner Asienreise auf die Senatsergebnisse aus Arizona und Nevada reagiert. Ich fühle mich gut, da wo wir jetzt stehen. Ich bin unglaublich zufrieden, so ein sichtlich erleichterter Joe Biden. Er bot den Republikanern im Kongress erneut Gespräche an und betonte, seine bisherige politische Agenda in den nächsten 2 Jahren fortsetzen zu wollen.
I'd rather talk with the Republican leadership. We're going to try to get as much done as we can to continue to fulfill the agenda.
Zu den ersten Demokraten, die auf das Ergebnis aus Nevada reagierten, gehört auch Chuck Schumer, Senator aus New York. Von vielen schon abgeschrieben, bleibt er nun Mehrheitsführer im Senat.
The American people rejected the anti-democratic, extremist MAGA Republicans.
Das amerikanische Volk hat die antidemokratischen, extremistischen MAGA-Republikaner zurückgewiesen, so Schumer. Gemeint sind die Anhänger von Donald Trump, die weiter dem Slogan Make America Great Again, abgekürzt MAGA, folgen. Donald Trump selbst machte auf seiner Social-Media-Plattform den Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, für das schlechte Abschneiden bei den Midterms verantwortlich. McConnell habe finanziell auf die falschen Senatskandidaten gesetzt, so Trump. Zuvor hatte Trump ohne jeden Beleg erneut behauptet, es habe Wahlbetrug gegeben. Viele in der Republikanischen Partei erwarten, dass Trump am Dienstagabend trotz des Wahlergebnisses seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 verkündet. Liam Donovan, der die Republikaner in mehreren Wahlkämpfen beraten hat, betonte allerdings im Radiosender NPR, dies bedeute noch nicht, dass Trump keine parteiinterne Konkurrenz bekomme. Die anderen potenziellen Präsidentschaftskandidaten wie Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, hielten schlicht momentan noch ihr Pulver trocken.
The potential Trump competitors are keeping their powder dry at the moment.
Die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus sind nach wie vor offen. Hier gilt eine knappe Mehrheit der Republikaner allerdings als wahrscheinlich. Präsident Biden wird die Republikaner also für größere Gesetzesvorhaben brauchen. Dass die Demokraten zumindest weiter den Senat kontrollieren, bedeutet andererseits, dass Biden weiter etwa Richter, Botschafter und andere Regierungsvertreter ernennen und mit der eigenen Senatsmehrheit durchsetzen kann. Und eine völlige politische Blockade durch die Republikaner wird in den kommenden 2 Jahren zumindest schwieriger.
Im Zentrum von Istanbul hat es heute Nachmittag eine Explosion gegeben. Berichten zufolge wurden mindestens 6 Menschen getötet und über 80 zum Teil schwer verletzt. Die türkische Regierung geht von einem Terroranschlag aus. Karin Senz hat weitere Informationen.
Die Geschäfte auf der belebten Istanbuler Einkaufsstraße mit dem Namen İstiklal sind auch sonntags geöffnet. In der Regel drängen sich hier Touristen und Istanbuler. Jetzt ist alles abgesperrt. Hubschrauber kreisen über dem Gebiet. Krankenwagen fahren rein und raus. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sind 6 Menschen ums Leben gekommen. Über 50 wurden verletzt. Ein Mann steht hinter der Polizeiabsperrung.
Es war eine gewaltige Explosion. Ich habe sie gehört, aber wir wussten zunächst nicht, was es ist. Alle rannten in Panik davon.
Auf Bildern und Videos im Internet sind ein Feuerball, blutüberströmte Menschen und zerborstene Schaufensterscheiben zu sehen. Ein marokkanischer Tourist erzählt:
Ich war auf meinem Hotelzimmer, als ich die Explosion gehört habe. Ich habe erst nicht gewusst, was los ist. Ich habe gedacht, vielleicht ist das normal. Dann habe ich die Polizeihubschrauber gehört. Auf meinem Handy habe ich die Nachrichten gecheckt. In einer Meldung war von einer Bombenexplosion die Rede. Jetzt ist die Polizei da und ich denke, es ist wieder sicher hier. Weil es unser letzter Abend ist, wollten wir eigentlich auf der Einkaufsmeile nochmal shoppen gehen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt in unser Hotel zurückkehren. Gleich hier um die Ecke.
Anfangs ist nur von einer Explosion die Rede. Ein Mann, der direkt hinter der Polizeiabsperrung einen Dönerstand hat, meint:
Ich war am Arbeiten, wie gewöhnlich. Dann habe ich eine Explosion gehört. Manche meinten, es sei wohl eine Erdgasexplosion gewesen. Aber ich habe Schießpulver gerochen. Da wusste ich, es ist eine Bombe.
Der türkische Vizepräsident Oktay erklärte am Abend, nach dem aktuellen Ermittlungsstand gehe man von einem Terroranschlag aus und er konkretisierte von einem Bombenanschlag durch eine Frau. Man werte jetzt Überwachungskameras aus und vernehme Augenzeugen, außerdem laufen Ermittlungen am Tatort. Der türkische Präsident Erdogan hatte schon am Nachmittag von einem hinterhältigen Anschlag gesprochen, der nach Terrorismus rieche. Man könne sicher sein, man werde die Täter bestrafen. Bis jetzt gibt es allerdings keinerlei Hinweise auf die Drahtzieher. Die türkische Rundfunkaufsichtsbehörde verhängte eine Nachrichtensperre. Nach einem neuen Mediengesetz müssen auch Bürgerinnen und Bürger mit Konsequenzen rechnen, wenn sie sich zu solchen Vorfällen in sozialen Medien äußern.
Im Iran gehen weiterhin Menschen auf die Straßen und protestieren gegen ein repressives Regime. Die Staatsmacht versucht weiterhin, die Proteste mit Gewalt niederzuschlagen. Deutlicher als zuvor hat sich zuletzt Olaf Scholz zur Situation im Iran geäußert. Ein Ende der Gewalt und die Freilassung politischer Gefangener hat der Bundeskanzler in seinem wöchentlichen Videopodcast gefordert. Staatsvertreter des Irans haben sich nicht begeistert von diesen Forderungen gezeigt. Im Iran selbst ist jetzt das erste Todesurteil gegen einen Teilnehmer der Proteste verhängt worden. Weitere wurden zu teils langen Gefängnisstrafen verurteilt. Uwe Lüb.
Auf der Internetseite der iranischen Justiz Mizan Online heißt es, der Mann habe unter anderem ein Regierungsgebäude in Brand gesteckt. Er habe die öffentliche Ordnung gestört und die nationale Sicherheit bedroht. Außerdem wird ihm vorgeworfen, ein Feind Gottes zu sein. Das gilt im Iran als einer der schwersten Straftatbestände. Vor einer Woche hatte eine Mehrheit des Parlaments im Iran von rund 80% eine Erklärung verabschiedet, in der im Zusammenhang mit den Protesten von Krieg gegen Gott die Rede ist. Das kann mit der Todesstrafe geahndet werden. Der Chef der Justiz im Land, Mohseni Ejei, hatte die Richter schon zuvor angewiesen, harte Strafen gegen Anführer der Demonstrationen zu verhängen. Gegen weitere Teilnehmer an den Demonstrationen seit Mitte September sind Gefängnisstrafen von bis zu 10 Jahren verhängt worden. Alle Urteile seien aber noch nicht rechtskräftig, hieß es. Nach dem Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini im September haben im ganzen Land immer wieder Menschen gegen das Regime demonstriert. Nach Angaben von Menschenrechtlern sollen dabei durch den Eingriff von Sicherheitskräften mehr als 300 Menschen getötet worden sein. Rund 15.000 wurden festgenommen. Gegen mehr als 1.000 soll schon Anklage erhoben worden sein.
Der Konflikt in Äthiopiens Provinz Tigray ist einer der heftigsten Kriege, die es zurzeit weltweit gibt. Über 100.000 Menschen sollen Beobachten zufolge schon ihr Leben verloren haben. Anfang des Monats ist es unter Vermittlung der Afrikanischen Union gelungen, einen Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien zu vereinbaren. Jetzt haben sich Militärvertreter beider Seiten darauf geeinigt, humanitäre Hilfe im Konfliktgebiet uneingeschränkt zuzulassen. Björn Blaschke.
Die Übereinkunft, die in Kenias Hauptstadt Nairobi geschlossen wurde, sieht einen Fahrplan für die Umsetzung eines Friedensabkommens vor. Das war kürzlich in Südafrika erzielt worden. Sofort sollen Hilfslieferungen möglich sein, auch internationale. Etwa die Hälfte der 5,5 Millionen Einwohner von Tigray im Norden Äthiopiens benötige Nahrungshilfe. Viele der Menschen hungerten, heißt es von Seiten der Vereinten Nationen. Das Abkommen von Nairobi sieht zudem vor, dass ein Gremium beider Seiten die Entwaffnung der TPLF überwachen werde. Übermorgen soll sie beginnen. Nach Abschluss der Entwaffnung würden die Kämpfer der TPLF in die äthiopische Armee integriert, so die Übereinkunft. Analysten äußerten im Gespräch mit der ARD in Nairobi allerdings Bedenken hinsichtlich eritreischer Streitkräfte. Sie hatten während des rund 2 Jahre währenden Krieges an der Seite der äthiopischen Armee gestanden. Eritrea wurde bisher nicht an den Verhandlungen beteiligt. Die Frage lautet deshalb, ob sich Eritrea fortan so einfach aus den Angelegenheiten Äthiopiens heraushalten wird.
In Israel ist der ehemalige Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Bettina Meyer.
3 Tage lang hatte Israels Präsident Herzog bei den neu gewählten Parlamentsfraktionen sondiert, wer den Regierungsauftrag erhalten soll. Am Ende ist es keine Überraschung. Benjamin Netanyahu wird am kommenden Sonntag offiziell den Auftrag bekommen, die neue israelische Regierung zu bilden, meldet das Regierungspresseamt. Und wie sich nach den Sondierungen der vergangenen Tage zeigt, er hat dazu breiten Rückhalt. Insgesamt 64 der 120 neu gewählten Knesset-Mitglieder unterstützen Netanyahu. Für den noch amtierenden Ministerpräsidenten Lapid sprachen sich nur 28 Abgeordnete aus. Er wird damit voraussichtlich Oppositionsführer. Wenn der israelische Präsident Herzog Netanyahu am kommenden Sonntag offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt, hat dieser 28 Tage Zeit, dies zu vollziehen. Die Zeitspanne kann allerdings verlängert werden. Experten rechnen aber damit, dass Netanyahu relativ schnell eine Regierung bilden wird.
Ob mit Kartoffelbrei auf Kunstwerken oder blockierten Autobahnausfahrten Forderungen nach Einsatz für mehr Klimaschutz wirklich Gehör geschenkt wird, das ist für einige fraglich. Mehr noch, die Aktionen der Gruppe Letzte Generation werden kritisiert als nicht zielführend und auch als gefährlich. Teile der Politik wollen darum das Strafrecht verschärfen. Heute hat sich Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP zu möglichen härteren Strafen gegen Protestierende in einem Zeitungsinterview geäußert. Nadine Lindner berichtet.
Die Diskussion um härtere Strafen für Klimaproteste geht weiter. Die Union erhöht nun den Druck auf die Bundesregierung. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU forderte eine Präventivhaft in ganz Deutschland. Wer Straßen blockiere und dabei Menschen zu Schaden bringe, begehe Straftaten, so Söder in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ergänzte in der Mediengruppe Bayern, dass es notwendig sei, den Rechtsrahmen zu verändern. Wer Kulturgüter beschädige oder das Leben anderer gefährde, sei kein Demonstrant, sondern ein Straftäter, so Dobrindt, das müsse sich auch widerspiegeln. Hintergrund der Debatte sind Überlegungen von Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Er hatte in der Bild am Sonntag angedeutet, dass er den Rechtsrahmen überprüfen lassen werde. Wenn die Gesetze nicht ausreichten, werde er handeln. Präventivhaft wie in Bayern sieht Buschmann im Gespräch mit dem RBB in dieser Woche allerdings skeptisch. In Bayern können Menschen seit der Einführung des neuen Polizeiaufgabengesetzes im Jahr 2017 in Haft genommen werden, um eine potenzielle Straftat zu verhindern. 8 Teilnehmer einer Verkehrsblockade sollen nun 30 Tage lang in Unterbindungsgewahrsam, kurz Präventivhaft, bleiben. Marco Buschmann dazu.
Einfach zu sagen, weil jemand einmal was gemacht hat, dann gehe ich davon aus, dass er das in jedem Fall wieder tut. Und jemanden dafür präventiv über sehr lange Zeit in Gewahrsam zu nehmen, ist vor dem Hintergrund des sogenannten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes natürlich schon sehr problematisch.
Der Justizminister warnte weiter in der Bild am Sonntag, dass die Folgen der Aktionen für den Kulturbereich drastisch sein könnten. Mäzene könnten Leihgaben zurückfordern oder lieber im Tresor verwahren, als die möglichen Risiken in einer Ausstellung auszusetzen. Museen würden höhere Versicherungsprämien bezahlen müssen, weil das Risiko einer Gefährdung steige, so Buschmann. Anfang November hatte Buschmann in der Bild-Zeitung gesagt, wer Kunstwerke bewerfe, könne sich einer Sachbeschädigung strafbar machen. Eine Straßenblockade könne als Nötigung bestraft werden und wenn Rettungswagen ausgebremst würden, komme auch eine Straftat wegen fahrlässiger Körperverletzung in Betracht. In Berlin stand ein Spezialwagen nach einem Unfall einer Radfahrerin in einem Stau, der von der letzten Generation ausgelöst wurde. Laut Feuerwehr hätten die Rettungskräfte mit diesem Rüstwagen mehr Handlungsoptionen gehabt. Die behandelnde Notärztin hatte die Rolle des Fahrzeugs kleiner eingeschätzt. Die Aktionen beschäftigen nicht nur den Justizminister. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Freitag bei einer Diskussionsveranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland in Leipzig, dass er die Aktionen ablehne.
Protest ist legitim. Ich finde die Aktionsform nicht nachvollziehbar, das will ich ganz offen sagen.
Scholz wurde auch zur bayerischen Präventivhaft befragt.
Das ist jedenfalls keine Strafmaßnahme, um das mal zu sagen. Und ob das als Polizeimaßnahme zur Verhinderung weiterer Taten funktioniert, da haben viele große Zweifel.
Die Gruppe Letzte Generation hatte mit Farbattacken auf Parteizentralen, Verkehrsblockaden durch Festkleben an Asphalt und Breiwürfe auf Kunstwerke für Schlagzeilen gesorgt. Es gab Angriffe auf Bilder von Claude Monet, Vincent van Gogh oder Andy Warhol in Museen. Sorgen gibt es auch in anderen Teilen des Kulturbetriebs. Der Direktor der Kunstmesse Art Cologne, Daniel Hug, hat vor Angriffen auf Kunstwerke während seiner Messe gewarnt. Dort sind die Bilder nicht hinter Glas und sie befinden sich überwiegend in Privatbesitz, sagte Hug dem Kölner Stadtanzeiger. Das kann teuer werden, ich würde das nicht empfehlen. Die Art Cologne ist die größte deutsche Kunstmesse und beginnt nächste Woche in Köln.
Nadine Lindner berichtete über die Diskussion zu härteren Strafen gegen Protestierende und im politischen Streit um das Bürgergeld geht die Diskussion ebenfalls weiter. Die Union bleibt wohl bei ihrem Vorhaben, die Verabschiedung des Gesetzes im Bundesrat zu blockieren. Jan Zimmermann mit Einzelheiten.
Das Bürgergeld droht im Bundesrat zu scheitern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, Bayern werde jedenfalls nicht zustimmen. CDU-Parteichef Friedrich Merz betonte am Wochenende, er sehe wenig Spielraum für eine Einigung. Die Union fordert vor allem härtere Sanktionen, wenn Leistungsbezieher nicht ausreichend mit den Jobcentern zusammenarbeiten. Und das Vermögen, das Betroffene behalten dürfen, sollte gestaffelt werden, je nachdem, wie lange sie zuvor gearbeitet haben, schlägt Söder vor. Der CSU-Vorsitzende will das Gesetz in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat schicken. In diesem Verfahren könne, laut Söder, nur etwas Besseres herauskommen. Kommt das Bürgergeld in den Vermittlungsausschuss, hofft die SPD auf einen schnellen Kompromiss. Grüne und FDP warnen die Union vor einem Blockadekurs. Spätestens bis zur nächsten Bundesratssitzung am 25. November müsse Klarheit herrschen, fordert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und SPD-Politikerin Malu Dreyer. Die Bundesregierung plant, das Bürgergeld zum 1. Januar einzuführen.
Der Bericht von Jan Zimmermann zur Debatte um die Einführung des Bürgergelds. Und zum Abschluss der Sendung hören Sie jetzt noch die Presseschau. Die Redaktion hatte Viktoria Reit. Gelesen wird sie von Martin Schaller.
Zahlreiche Tageszeitungen blicken auf die Zwischenwahlen in den USA. Nach mehreren Tagen steht fest, dass die Demokraten um US-Präsident Biden die Mehrheit im Senat verteidigt haben. Die Rheinische Post aus Düsseldorf notiert: Angesichts niedriger Beliebtheitswerte für Präsident Joe Biden und einer Rekordinflation hätten die Republikaner die Mehrheiten im US-Kongress problemlos gewinnen müssen. Mit der Niederlage der von Trump unterstützten Senatskandidaten in Nevada und Arizona steht jetzt fest, dass die Demokraten im Senat die Kontrolle behalten. Langsam aber sicher dämmert einigen in der Partei die Erkenntnis, dass der bombastische Anführer ein Verlierertyp ist. Die Berliner Morgenpost erklärt: Die von Donald Trump in Geiselhaft genommenen und stromlinienförmig auf ihn ausgerichteten Republikaner wollten sich durch die Installierung von Saboteuren in höchsten Bundesstaatsämtern an der amerikanischen Demokratie vergreifen. Die Wähler haben das unbarmherzig geahndet. Und die Taz konstatiert: Ron DeSantis, der mit eindrucksvoller Zustimmung wiedergewählte Gouverneur von Florida, wetzt schon die Messer. Lieber heute als morgen würde er Trump an der Spitze der Republikaner ablösen. Für ihn spricht, dass seine Ansichten nicht weniger rechtsabwegig und widerlich sind als die seines Gegenspielers, er selbst aktuell aber als Gewinner dasteht. Damit könnte er Trumps Basis zum Überlaufen bewegen. Die neue Osnabrücker Zeitung blickt auf den am Dienstag beginnenden G20-Gipfel auf Bali. Eine gemeinsame Agenda der Europäischen Union für den G20-Gipfel gibt es nicht. Die EU ist kein Machtfaktor wie die USA und China, obwohl sie es qua ihrer Wirtschaftsleistung sein könnte und spätestens seit Russlands Angriff auf die Ukraine sein müsste. Die Süddeutsche Zeitung führt aus: Harmonie ist vom G20-Gipfel nicht zu erwarten. Bereits im Vorfeld kritisierte der russische Außenminister Sergei Lavrov die angebliche Militarisierung Südostasiens, als fände der Krieg nicht in der Ukraine statt. Und auch wenn sich China gegenüber Europa als Friedensstifter im Ukraine-Krieg inszeniert, hat es den Angriff bisher nicht verurteilt. Zu Hause spricht es offen von den USA als Feind und der NATO als Aggressor.
Das war die Presseschau, gelesen von Martin Schaller. Die Redaktion hatte Viktoria Reit. Und das war der Tag für heute. Hier folgt das Sportgespräch mit meiner Kollegin Astrid Rawohl. Zu Gast sind Julia Taubitz und Thomas Schwab. Es wird gesprochen über den Saisonauftakt der Rodlerinnen und Rodler. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und auf Wiederhören.
SC Freiburg hat mit einem 4:1-Sieg gegen Union Berlin Platz 2 in der Fußball-Bundesliga hinter Bayern München gefestigt. Mainz 05 und Eintracht Frankfurt trennten sich 1:1. Die Saison wird nun für die Weltmeisterschaft in Katar unterbrochen und Mitte Januar fortgesetzt. Formel-1-Pilot George Russell hat in Sao Paulo seinen ersten Grand Prix-Sieg gefeiert. Er gewann vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Red Bull-Fahrer Max Verstappen wurde Sechster. Er steht vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi bereits als Weltmeister fest. Das Wetter. In der Nacht zunächst meist gering bewölkt, im Nordosten Nebel, Temperaturrückgang auf 6 bis minus 1 Grad. Morgen im Südwesten und Westen Bewölkungsverdichtung und später teils schauerartiger Regen. Sonst nach Nebelauflösung weiter viel Sonne und trocken, 8 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Malte Hennig im Studio. Guten Abend. Der Bundeskanzler ist auf Reise in Südostasien. Vor Beginn des G20-Gipfels in Indonesien am Dienstag war Olaf Scholz zu Gast in Vietnam. Bei seinem Besuch in der Sozialistischen Republik im Mit-Ein-Parteien-System haben Beobachtende für den Bundeskanzler durchaus einen Balanceakt zwischen wirtschaftlichen Interessen und Fragen nach Menschenrechten vorausgesehen. Scholz hat dann heute in Hanoi eine klare Positionierung Vietnams zum Krieg in der Ukraine gefordert, indirekt auch wegen den eigenen Interessen des asiatischen Landes. Stefan Detjen ist bei der Reise des Bundeskanzlers mit dabei.
Nur eine Woche nach dem Besuch in Peking ist Olaf Scholz wieder in Asien. Ein Zeichen. Deutschland will seine Beziehungen in die indopazifischen Wachstumsregionen ausbauen, wirtschaftlich und politisch, auch da, wo es schwierig ist. In Hanoi wird der Kanzler mit sozialistischem Ritual empfangen. Kinder schwenken Winkelemente, Fähnchen in Schwarz-Rot-Gold und mit dem gelben Stern der Kommunistischen Partei Vietnams auf rotem Grund. Die KP hat Vietnam politisch fest im autoritären Griff. Ökonomisch aber haben die Kommunisten weiten Raum für eine marktwirtschaftliche Entwicklung gelassen. Pham Minh Chinh, der Ministerpräsident Vietnams, dankt dem Bundeskanzler für die deutsche Unterstützung beim wirtschaftlichen Aufschwung des Landes, der nach einer Unterbrechung durch Covid und strenge Abschottungs- und Quarantänemaßnahmen wieder Fahrt aufnimmt. Deutschland ist der größte Handelspartner Vietnams in Europa. Für knapp 10 Milliarden Euro wurden Waren, Schuhe und Textilien, Elektroartikel, Kaffee und Meeresfrüchte aus Vietnam nach Deutschland ausgeführt. In umgekehrter Richtung war es etwa die Hälfte. Das soll sich ändern. Ein Freihandelsabkommen mit der EU erleichtert das seit 2 Jahren. Der Ausbau der Handelsbeziehungen mit Vietnam ist Teil der Diversifizierungsstrategie, mit der Deutschland seine Abhängigkeit von China verringern will. Dass man es auch hier mit erheblichen politischen Differenzen zu tun hat, wird auch beim Besuch des Bundeskanzlers in Hanoi deutlich.
Wir haben natürlich auch offen über die Punkte gesprochen, bei denen wir unterschiedliche Auffassungen haben,
sagt Olaf Scholz bei einer gemeinsamen Pressebegegnung mit dem vietnamesischen Premierminister. Dazu gehörten die Lage der Menschenrechte, Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche Gruppen, etwa im Bereich des Umweltschutzes, und auch die politischen Stiftungen aus Deutschland hätten Schwierigkeiten in Vietnam, über die man gesprochen habe.
Wir setzen darauf, dass der Dialog und der Austausch über die ganz konkreten Fragestellungen auch konkrete Verbesserungen ermöglichen wird.
Thema natürlich auch in Hanoi, Sicherheitsfragen. Aus vietnamesischer Sicht Auseinandersetzungen mit China über Inseln und Atolle im südchinesischen Meer. Der russische Krieg gegen die Ukraine aus Sicht des Bundeskanzlers. Der vietnamesische Premier erwähnt Russland und die Ukraine nicht. Bei den Abstimmungen in den Vereinten Nationen nach dem russischen Überfall hatte sich Vietnam enthalten. Nur im Zusammenhang mit dem südchinesischen Meer, sagt Chin, Konflikte müssten friedlich gelöst werden. Olaf Scholz spricht das Thema Ukraine deutlich an und bemüht sich, zu überzeugen, dass es dabei nicht um einen europäischen Regionalkonflikt, sondern auch Interessen eines Landes wie Vietnam mit seinem mächtigen Nachbarn China gehe.
Von Vietnam wünschen wir uns deshalb auch klare Positionierung in dieser Frage. Es handelt sich bei dem russischen Angriffskrieg um einen Bruch des Völkerrechts mit gefährlicher Präzedenzwirkung. Kleine Länder können nicht mehr sicher sein von dem Verhalten ihrer größeren, mächtigeren Nachbarn.
Wie der Bundeskanzler ist auch US-Präsident Joe Biden gerade in Südostasien unterwegs. Er war zu Gast auf dem Treffen der ASEAN-Länder. ASEAN, das ist eine Vereinigung von südostasiatischen Staaten, die die wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenarbeit in den 10 Mitgliedsländern stärken will. Thailand, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Singapur gehören zu den Gründern des Bündnisses. Weitere Mitglieder sind zum Beispiel Vietnam und Kambodscha. In Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh hat seit Donnerstag ein viertägiges Treffen der ASEAN-Staaten mit weiteren Ländern stattgefunden, darunter die USA. Jennifer Johnston.
Die USA haben ihre Zusammenarbeit mit den ASEAN-Staaten auf eine neue Stufe gehoben und eine sogenannte umfassende strategische Partnerschaft vereinbart. So wollen sie den Einfluss Chinas in der Region zurückdrängen. China spielt sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch eine immer größere Rolle in Südostasien und im Südchinesischen Meer. US-Präsident Joe Biden zeigte sich daher über die Beteiligung Chinas an einem Marinestützpunkt am Golf von Thailand besorgt. Kambodscha hat diesen wohl für mehr als 30 Jahre an China vermietet. Weitere große Themen des Gipfels waren der Krieg in der Ukraine, die Raketentests von Nordkorea und die Gewalt in Myanmar. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, die internationale Gemeinschaft habe als Ganzes versagt. Das Leiden des myanmarischen Volkes sei dramatisch. Die ASEAN-Staaten haben Myanmar zwar von ihrem diesjährigen Gipfeltreffen ausgeschlossen, würden sonst aber zu wenig gegen die Gewalt in ihrem Nachbarland tun. Beobachter hoffen, dass sich das mit dem neuen ASEAN-Vorsitzenden Indonesien ändert.
Während seiner Reise in Asien hat US-Präsident Joe Biden eine Nachricht erhalten, die ihn freut. Die Kongresswahlen in den USA sind für die Demokraten nicht so schlecht ausgegangen, wie von vielen befürchtet. Das wird immer konkreter. Eine rote Welle. So ist vorab getitelt worden, werde es geben bei den Zwischenwahlen, den Midterms. Einen klaren Sieg der Republikaner in beiden Kongresskammern für die Republikaner. So die Erwartung vor der Wahl. Im Senat, das ist inzwischen klar, werden die Blauen, die Demokraten, ihre Mehrheit behalten. Und auch im Repräsentantenhaus ist das Rennen um die Mehrheit noch eng. Ralf Borchert mit Einzelheiten.
Dass die Demokraten die knappe Mehrheit im US-Senat halten können, gilt als Erfolg für den Präsidenten.
This victory belongs to Joe Biden.
Dieser Sieg gehört Joe Biden, sagt etwa Elizabeth Warren, demokratische Senatorin aus Massachusetts, im Interview mit dem Fernsehsender NBC. Der Präsident selbst hat während seiner Asienreise auf die Senatsergebnisse aus Arizona und Nevada reagiert. Ich fühle mich gut, da wo wir jetzt stehen. Ich bin unglaublich zufrieden, so ein sichtlich erleichterter Joe Biden. Er bot den Republikanern im Kongress erneut Gespräche an und betonte, seine bisherige politische Agenda in den nächsten 2 Jahren fortsetzen zu wollen.
I'd rather talk with the Republican leadership. We're going to try to get as much done as we can to continue to fulfill the agenda.
Zu den ersten Demokraten, die auf das Ergebnis aus Nevada reagierten, gehört auch Chuck Schumer, Senator aus New York. Von vielen schon abgeschrieben, bleibt er nun Mehrheitsführer im Senat.
The American people rejected the anti-democratic, extremist MAGA Republicans.
Das amerikanische Volk hat die antidemokratischen, extremistischen MAGA-Republikaner zurückgewiesen, so Schumer. Gemeint sind die Anhänger von Donald Trump, die weiter dem Slogan Make America Great Again, abgekürzt MAGA, folgen. Donald Trump selbst machte auf seiner Social-Media-Plattform den Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, für das schlechte Abschneiden bei den Midterms verantwortlich. McConnell habe finanziell auf die falschen Senatskandidaten gesetzt, so Trump. Zuvor hatte Trump ohne jeden Beleg erneut behauptet, es habe Wahlbetrug gegeben. Viele in der Republikanischen Partei erwarten, dass Trump am Dienstagabend trotz des Wahlergebnisses seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 verkündet. Liam Donovan, der die Republikaner in mehreren Wahlkämpfen beraten hat, betonte allerdings im Radiosender NPR, dies bedeute noch nicht, dass Trump keine parteiinterne Konkurrenz bekomme. Die anderen potenziellen Präsidentschaftskandidaten wie Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, hielten schlicht momentan noch ihr Pulver trocken.
The potential Trump competitors are keeping their powder dry at the moment.
Die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus sind nach wie vor offen. Hier gilt eine knappe Mehrheit der Republikaner allerdings als wahrscheinlich. Präsident Biden wird die Republikaner also für größere Gesetzesvorhaben brauchen. Dass die Demokraten zumindest weiter den Senat kontrollieren, bedeutet andererseits, dass Biden weiter etwa Richter, Botschafter und andere Regierungsvertreter ernennen und mit der eigenen Senatsmehrheit durchsetzen kann. Und eine völlige politische Blockade durch die Republikaner wird in den kommenden 2 Jahren zumindest schwieriger.
Im Zentrum von Istanbul hat es heute Nachmittag eine Explosion gegeben. Berichten zufolge wurden mindestens 6 Menschen getötet und über 80 zum Teil schwer verletzt. Die türkische Regierung geht von einem Terroranschlag aus. Karin Senz hat weitere Informationen.
Die Geschäfte auf der belebten Istanbuler Einkaufsstraße mit dem Namen İstiklal sind auch sonntags geöffnet. In der Regel drängen sich hier Touristen und Istanbuler. Jetzt ist alles abgesperrt. Hubschrauber kreisen über dem Gebiet. Krankenwagen fahren rein und raus. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sind 6 Menschen ums Leben gekommen. Über 50 wurden verletzt. Ein Mann steht hinter der Polizeiabsperrung.
Es war eine gewaltige Explosion. Ich habe sie gehört, aber wir wussten zunächst nicht, was es ist. Alle rannten in Panik davon.
Auf Bildern und Videos im Internet sind ein Feuerball, blutüberströmte Menschen und zerborstene Schaufensterscheiben zu sehen. Ein marokkanischer Tourist erzählt,
ich war auf meinem Hotelzimmer, als ich die Explosion gehört habe. Ich habe erst nicht gewusst, was los ist. Ich habe gedacht, vielleicht ist das normal. Dann habe ich die Polizeihubschrauber gehört. Auf meinem Handy habe ich die Nachrichten gecheckt. In einer Meldung war von einer Bombenexplosion die Rede. Jetzt ist die Polizei da und ich denke, es ist wieder sicher hier. Weil es unser letzter Abend ist, wollten wir eigentlich auf der Einkaufsmeile nochmal shoppen gehen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt in unser Hotel zurückkehren. Gleich hier um die Ecke.
Anfangs ist nur von einer Explosion die Rede. Ein Mann, der direkt hinter der Polizeiabsperrung einen Dönerstand hat, meint,
ich war am Arbeiten, wie gewöhnlich. Dann habe ich eine Explosion gehört. Manche meinten, es sei wohl eine Erdgasexplosion gewesen. Aber ich habe Schießpulver gerochen. Da wusste ich, es ist eine Bombe.
Der türkische Vizepräsident Oktay erklärte am Abend, nach dem aktuellen Ermittlungsstand gehe man von einem Terroranschlag aus und er konkretisierte von einem Bombenanschlag durch eine Frau. Man werte jetzt Überwachungskameras aus und vernehme Augenzeugen, außerdem laufen Ermittlungen am Tatort. Der türkische Präsident Erdogan hatte schon am Nachmittag von einem hinterhältigen Anschlag gesprochen, der nach Terrorismus rieche. Man könne sicher sein, man werde die Täter bestrafen. Bis jetzt gibt es allerdings keinerlei Hinweise auf die Drahtzieher. Die türkische Rundfunkaufsichtsbehörde verhängte eine Nachrichtensperre. Nach einem neuen Mediengesetz müssen auch Bürgerinnen und Bürger mit Konsequenzen rechnen, wenn sie sich zu solchen Vorfällen in sozialen Medien äußern.
Im Iran gehen weiterhin Menschen auf die Straßen und protestieren gegen ein repressives Regime. Die Staatsmacht versucht weiterhin, die Proteste mit Gewalt niederzuschlagen. Deutlicher als zuvor hat sich zuletzt Olaf Scholz zur Situation im Iran geäußert. Ein Ende der Gewalt und die Freilassung politischer Gefangener hat der Bundeskanzler in seinem wöchentlichen Videopodcast gefordert. Staatsvertreter des Irans haben sich nicht begeistert von diesen Forderungen gezeigt. Im Iran selbst ist jetzt das erste Todesurteil gegen einen Teilnehmer der Proteste verhängt worden. Weitere wurden zu teils langen Gefängnisstrafen verurteilt. Uwe Lüb.
Auf der Internetseite der iranischen Justiz Mizan Online heißt es, der Mann habe unter anderem ein Regierungsgebäude in Brand gesteckt. Er habe die öffentliche Ordnung gestört und die nationale Sicherheit bedroht. Außerdem wird ihm vorgeworfen, ein Feind Gottes zu sein. Das gilt im Iran als einer der schwersten Straftatbestände. Vor einer Woche hatte eine Mehrheit des Parlaments im Iran von rund 80% eine Erklärung verabschiedet, in der im Zusammenhang mit den Protesten von Krieg gegen Gott die Rede ist. Das kann mit der Todesstrafe geahndet werden. Der Chef der Justiz im Land, Mohseni Ejei, hatte die Richter schon zuvor angewiesen, harte Strafen gegen Anführer der Demonstrationen zu verhängen. Gegen weitere Teilnehmer an den Demonstrationen seit Mitte September sind Gefängnisstrafen von bis zu 10 Jahren verhängt worden. Alle Urteile seien aber noch nicht rechtskräftig, hieß es. Nach dem Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini im September haben im ganzen Land immer wieder Menschen gegen das Regime demonstriert. Nach Angaben von Menschenrechtlern sollen dabei durch den Eingriff von Sicherheitskräften mehr als 300 Menschen getötet worden sein. Rund 15.000 wurden festgenommen. Gegen mehr als 1.000 soll schon Anklage erhoben worden sein.
Der Konflikt in Äthiopiens Provinz Tigray ist einer der heftigsten Kriege, die es zurzeit weltweit gibt. Über 100.000 Menschen sollen Beobachten zufolge schon ihr Leben verloren haben. Anfang des Monats ist es unter Vermittlung der Afrikanischen Union gelungen, einen Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien zu vereinbaren. Jetzt haben sich Militärvertreter beider Seiten darauf geeinigt, humanitäre Hilfe im Konfliktgebiet uneingeschränkt zuzulassen. Björn Blaschke.
Die Übereinkunft, die in Kenias Hauptstadt Nairobi geschlossen wurde, sieht einen Fahrplan für die Umsetzung eines Friedensabkommens vor. Das war kürzlich in Südafrika erzielt worden. Sofort sollen Hilfslieferungen möglich sein, auch internationale. Etwa die Hälfte der 5,5 Millionen Einwohner von Tigray im Norden Äthiopiens benötige Nahrungshilfe. Viele der Menschen hungerten, heißt es von Seiten der Vereinten Nationen. Das Abkommen von Nairobi sieht zudem vor, dass ein Gremium beider Seiten die Entwaffnung der TPLF überwachen werde. Übermorgen soll sie beginnen. Nach Abschluss der Entwaffnung würden die Kämpfer der TPLF in die äthiopische Armee integriert, so die Übereinkunft. Analysten äußerten im Gespräch mit der ARD in Nairobi allerdings Bedenken hinsichtlich eritreischer Streitkräfte. Sie hatten während des rund 2 Jahre währenden Krieges an der Seite der äthiopischen Armee gestanden. Eritrea wurde bisher nicht an den Verhandlungen beteiligt. Die Frage lautet deshalb, ob sich Eritrea fortan so einfach aus den Angelegenheiten Äthiopiens heraushalten wird.
In Israel ist der ehemalige Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Bettina Meyer.
3 Tage lang hatte Israels Präsident Herzog bei den neu gewählten Parlamentsfraktionen sondiert, wer den Regierungsauftrag erhalten soll. Am Ende ist es keine Überraschung. Benjamin Netanyahu wird am kommenden Sonntag offiziell den Auftrag bekommen, die neue israelische Regierung zu bilden, meldet das Regierungspresseamt. Und wie sich nach den Sondierungen der vergangenen Tage zeigt, er hat dazu breiten Rückhalt. Insgesamt 64 der 120 neu gewählten Knesset-Mitglieder unterstützen Netanyahu. Für den noch amtierenden Ministerpräsidenten Lapid sprachen sich nur 28 Abgeordnete aus. Er wird damit voraussichtlich Oppositionsführer. Wenn der israelische Präsident Herzog Netanyahu am kommenden Sonntag offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt, hat dieser 28 Tage Zeit, dies zu vollziehen. Die Zeitspanne kann allerdings verlängert werden. Experten rechnen aber damit, dass Netanyahu relativ schnell eine Regierung bilden wird.
Ob mit Kartoffelbrei auf Kunstwerken oder blockierten Autobahnausfahrten Forderungen nach Einsatz für mehr Klimaschutz wirklich Gehör geschenkt wird, das ist für einige fraglich. Mehr noch, die Aktionen der Gruppe Letzte Generation werden kritisiert als nicht zielführend und auch als gefährlich. Teile der Politik wollen darum das Strafrecht verschärfen. Heute hat sich Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP zu möglichen härteren Strafen gegen Protestierende in einem Zeitungsinterview geäußert. Nadine Lindner berichtet.
Die Diskussion um härtere Strafen für Klimaproteste geht weiter. Die Union erhöht nun den Druck auf die Bundesregierung. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU forderte eine Präventivhaft in ganz Deutschland. Wer Straßen blockiere und dabei Menschen zu Schaden bringe, begehe Straftaten, so Söder in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ergänzte in der Mediengruppe Bayern, dass es notwendig sei, den Rechtsrahmen zu verändern. Wer Kulturgüter beschädige oder das Leben anderer gefährde, sei kein Demonstrant, sondern ein Straftäter, so Dobrindt, das müsse sich auch widerspiegeln. Hintergrund der Debatte sind Überlegungen von Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Er hatte in der Bild am Sonntag angedeutet, dass er den Rechtsrahmen überprüfen lassen werde. Wenn die Gesetze nicht ausreichten, werde er handeln. Präventivhaft wie in Bayern sieht Buschmann im Gespräch mit dem RBB in dieser Woche allerdings skeptisch. In Bayern können Menschen seit der Einführung des neuen Polizeiaufgabengesetzes im Jahr 2017 in Haft genommen werden, um eine potenzielle Straftat zu verhindern. 8 Teilnehmer einer Verkehrsblockade sollen nun 30 Tage lang in Unterbindungsgewahrsam, kurz präventivhaft, bleiben. Marco Buschmann dazu.
Einfach zu sagen, weil jemand einmal was gemacht hat, dann gehe ich davon aus, dass er das in jedem Fall wieder tut. Und jemanden dafür präventiv über sehr lange Zeit in Gewahrsam zu nehmen, ist vor dem Hintergrund des sogenannten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes natürlich schon sehr problematisch.
Der Justizminister warnte weiter in der Bild am Sonntag, dass die Folgen der Aktionen für den Kulturbereich drastisch sein könnten. Mäzene könnten Leihgaben zurückfordern oder lieber im Tresor verwahren, als die möglichen Risiken in einer Ausstellung auszusetzen. Museen würden höhere Versicherungsprämien bezahlen müssen, weil das Risiko einer Gefährdung steige, so Buschmann. Anfang November hatte Buschmann in der Bild-Zeitung gesagt, wer Kunstwerke bewerfe, könne sich einer Sachbeschädigung strafbar machen. Eine Straßenblockade könne als Nötigung bestraft werden und wenn Rettungswagen ausgebremst würden, komme auch eine Straftat wegen fahrlässiger Körperverletzung in Betracht. In Berlin stand ein Spezialwagen nach einem Unfall einer Radfahrerin in einem Stau, der von der letzten Generation ausgelöst wurde. Laut Feuerwehr hätten die Rettungskräfte mit diesem Rüstwagen mehr Handlungsoptionen gehabt. Die behandelnde Notärztin hatte die Rolle des Fahrzeugs kleiner eingeschätzt. Die Aktionen beschäftigen nicht nur den Justizminister. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Freitag bei einer Diskussionsveranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland in Leipzig, dass er die Aktionen ablehne.
Protest ist legitim. Ich finde die Aktionsform nicht nachvollziehbar, das will ich ganz offen sagen.
Scholz wurde auch zur bayerischen Präventivhaft befragt.
Das ist jedenfalls keine Strafmaßnahme, um das mal zu sagen. Und ob das als Polizeimaßnahme zur Verhinderung weiterer Taten funktioniert, da haben viele große Zweifel.
Die Gruppe Letzte Generation hatte mit Farbattacken auf Parteizentralen, Verkehrsblockaden durch Festkleben an Asphalt und Breiwürfe auf Kunstwerke für Schlagzeilen gesorgt. Es gab Angriffe auf Bilder von Claude Monet, Vincent van Gogh oder Andy Warhol in Museen. Sorgen gibt es auch in anderen Teilen des Kulturbetriebs. Der Direktor der Kunstmesse Art Cologne, Daniel Hug, hat vor Angriffen auf Kunstwerke während seiner Messe gewarnt. Dort sind die Bilder nicht hinter Glas und sie befinden sich überwiegend in Privatbesitz, sagte Hug dem Kölner Stadtanzeiger. Das kann teuer werden, ich würde das nicht empfehlen. Die Art Cologne ist die größte deutsche Kunstmesse und beginnt nächste Woche in Köln.
Nadine Lindner berichtete über die Diskussion zu härteren Strafen gegen Protestierende und im politischen Streit um das Bürgergeld geht die Diskussion ebenfalls weiter. Die Union bleibt wohl bei ihrem Vorhaben, die Verabschiedung des Gesetzes im Bundesrat zu blockieren. Jan Zimmermann mit Einzelheiten.
Das Bürgergeld droht im Bundesrat zu scheitern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, Bayern werde jedenfalls nicht zustimmen. CDU-Parteichef Friedrich Merz betonte am Wochenende, er sehe wenig Spielraum für eine Einigung. Die Union fordert vor allem härtere Sanktionen, wenn Leistungsbezieher nicht ausreichend mit den Jobcentern zusammenarbeiten. Und das Vermögen, das Betroffene behalten dürfen, sollte gestaffelt werden, je nachdem, wie lange sie zuvor gearbeitet haben, schlägt Söder vor. Der CSU-Vorsitzende will das Gesetz in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat schicken. In diesem Verfahren könne, laut Söder, nur etwas Besseres herauskommen. Kommt das Bürgergeld in den Vermittlungsausschuss, hofft die SPD auf einen schnellen Kompromiss. Grüne und FDP warnen die Union vor einem Blockadekurs. Spätestens bis zur nächsten Bundesratssitzung am 25. November müsse Klarheit herrschen, fordert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und SPD-Politikerin Malu Dreyer. Die Bundesregierung plant, das Bürgergeld zum 1. Januar einzuführen.
Der Bericht von Jan Zimmermann zur Debatte um die Einführung des Bürgergelds. Und zum Abschluss der Sendung hören Sie jetzt noch die Presseschau. Die Redaktion hatte Viktoria Reit. Gelesen wird sie von Martin Schaller.
Zahlreiche Tageszeitungen blicken auf die Zwischenwahlen in den USA. Nach mehreren Tagen steht fest, dass die Demokraten um US-Präsident Biden die Mehrheit im Senat verteidigt haben. Die Rheinische Post aus Düsseldorf notiert: Angesichts niedriger Beliebtheitswerte für Präsident Joe Biden und einer Rekordinflation hätten die Republikaner die Mehrheiten im US-Kongress problemlos gewinnen müssen. Mit der Niederlage der von Trump unterstützten Senatskandidaten in Nevada und Arizona steht jetzt fest, dass die Demokraten im Senat die Kontrolle behalten. Langsam aber sicher dämmert einigen in der Partei die Erkenntnis, dass der bombastische Anführer ein Verlierertyp ist. Die Berliner Morgenpost erklärt: Die von Donald Trump in Geiselhaft genommenen und stromlinienförmig auf ihn ausgerichteten Republikaner wollten sich durch die Installierung von Saboteuren in höchsten Bundesstaatsämtern an der amerikanischen Demokratie vergreifen. Die Wähler haben das unbarmherzig geahndet. Und die Taz konstatiert, Ron DeSantis, der mit eindrucksvoller Zustimmung wiedergewählte Gouverneur von Florida, wetzt schon die Messer. Lieber heute als morgen würde er Trump an der Spitze der Republikaner ablösen. Für ihn spricht, dass seine Ansichten nicht weniger rechtsabwegig und widerlich sind als die seines Gegenspielers, er selbst aktuell aber als Gewinner dasteht. Damit könnte er Trumps Basis zum Überlaufen bewegen. Die neue Osnabrücker Zeitung blickt auf den am Dienstag beginnenden G20-Gipfel auf Bali. Eine gemeinsame Agenda der Europäischen Union für den G20-Gipfel gibt es nicht. Die EU ist kein Machtfaktor wie die USA und China, obwohl sie es qua ihrer Wirtschaftsleistung sein könnte und spätestens seit Russlands Angriff auf die Ukraine sein müsste. Die Süddeutsche Zeitung führt aus, Harmonie ist vom G20-Gipfel nicht zu erwarten. Bereits im Vorfeld kritisierte der russische Außenminister Sergei Lavrov die angebliche Militarisierung Südostasiens, als fände der Krieg nicht in der Ukraine statt. Und auch wenn sich China gegenüber Europa als Friedensstifter im Ukraine-Krieg inszeniert, hat es den Angriff bisher nicht verurteilt. Zu Hause spricht es offen von den USA als Feind und der NATO als Aggressor.
Das war die Presseschau, gelesen von Martin Schaller. Die Redaktion hatte Viktoria Reit. Und das war der Tag für heute. Hier folgt das Sportgespräch mit meiner Kollegin Astrid Rawohl. Zu Gast sind Julia Taubitz und Thomas Schwab. Es wird gesprochen über den Saisonauftakt der Rodlerinnen und Rodler. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und auf Wiederhören.